Also weißt du, normalerweise gehen wir in unserem Alltag völlig selbstverständlich davon aus, dass wir ein Problem einfach reparieren können.
Ja, sobald wir den Mechanismus verstanden haben, richtig.
Genau. Es ist wie bei einem kaputten Motorrad. Du hörst da so ein ungesundes Rattern im Motorblock, du analysierst das Geräusch, nimmst den Schraubenschlüssel, tauschst die Zündkerze aus und zack, die Maschine schnurrt wieder.
Wir lieben das einfach, wenn Dinge so mechanisch ablaufen. Fehler erkennen, Regel anwenden, Problem gelöst.
Absolut. Wir wollen, dass die Dinge greifbar sind. Aber dann stehst du plötzlich vor der Herausforderung, so eine richtig tiefsitzende, vielleicht destruktive Gewohnheit loszuwerden.
Oh ja, das klassische Sonntagabendphänomen.
Ja. Du sagst dir voller Überzeugung, also wirklich felsenfest, ab morgen esse ich absolut keinen Zucker mehr. Oder ich rege mich ab sofort im Straßenverkehr einfach nicht mehr auf.
Und du wendest pure, unverdünnte Willenskraft an.
Genau. Du baust dir da ein unglaublich striktes, logisches Regelwerk auf und dann schalterst du am Dienstagnachmittag völlig kläglich. Plötzlich ist dieser ganze mechanische Werkzeugkasten komplett nutzlos.
Die Regeln greifen nicht mehr.
Die Willenskraft verpufft einfach. Und genau diese absolute Frustration mit der eigenen mentalen Kontrolle, das ist heute der Kern unserer tiefgehenden Analyse. Wir stützen uns dabei auf Notizen von Dr. Craig Keener zu einem Text, der wirklich einer der psychologisch dichtesten der gesamten Antike ist.
Wir sprechen hier vom Römerbrief des Paulus, speziell den Kapiteln 7 und 8.
Richtig. Und unsere Mission für heute, für dich als Zuhörer, ist es, zu entschlüsseln, warum bloße Regeln unser Verhalten einfach nicht nachhaltig ändern können.
Und das Faszinierende an diesen Notizen ist wirklich, wie dieser antike Text so verblüffend moderne, also fast schon neurobiologische Einsichten liefert.
Das hat mich auch total umgehauen. Aber bevor wir uns da jetzt in die Details stürzen, noch eine kurze Klarstellung für dich. Wir behandeln diesen theologischen Text und die Vorlesung heute völlig objektiv, also wirklich als reine Informationsquelle.
Wir ergreifen hier absolut keine religiöse Seite, werten das nicht.
Genau. Es geht uns rein um die historischen und psychologischen Konzepte, die da drin stecken. Okay, lass uns das mal entpacken. Wenn unsere hochgelobte Willenskraft versagt, was genau ist es eigentlich, das da in uns versagt? In den Quellen taucht da immer wieder dieser Begriff Fleisch auf.
Ja, der berühmte Begriff Fleisch oder Sarx im Griechischen.
Ich meine, wenn ich das heute höre, denke ich an das Steak auf dem Grill. Aber hier scheint das ein ziemlich massives psychologisches Konzept zu sein.
Das ist es auch. Und es wurde historisch extrem oft missverstanden. Paulus verwendet die Begriffe Fleisch und Körper manchmal fast austauschbar. Dr. Keener verweist da auf die alten Genesis-Texte.
Wo zwei Menschen ein Fleisch werden, oder?
Genau, was sich offensichtlich einfach auf den physischen Körper bezieht. Aber der entscheidende Punkt hier ist, der Körper an sich ist in diesem antiken jüdischen Denksystem absolut nicht schlecht.
Okay, das ist wichtig.
Spätere Strömungen, wie etwa die Gnostiker, sahen das ganz anders. Die hatten regelrecht Verachtung für das Physische. Für die war der Körper ein Grab. Soma Sema nannten die das. Ein feuchter, dunkler Kerker, dem der Geist entkommen musste.
Also ein fundamental pessimistisches Körperbild.
Richtig. Aber Paulus stand fest in der jüdischen Tradition, die besagt, dass die Schöpfung und der Körper an sich sehr gut sind.
Lass mich mal schauen, ob wir das in ein modernes Bild übersetzen können. Wenn der Körper also nicht das Problem ist, ist er dann vergleichbar mit der Hardware eines Computers?
Mhm, guter Vergleich.
Also die Hardware ist völlig in Ordnung, aber dieses Fleisch, von dem so oft die Rede ist, ist eher wie ein fehlerhaftes Betriebssystem. Ein Bug in der Software, der die eigentlich hervorragende Hardware immer wieder zum Abstürzen bringt.
Was hier wirklich faszinierend ist, das ist eine fantastische Analogie. Denn Fleisch steht in diesem Kontext eben nicht für das absolut Böse, sondern für unsere Geschöpflichkeit, unsere Endlichkeit.
Unsere Fehleranfälligkeit quasi.
Exakt. Wir sind anfällig für Sünde, weil wir limitiert sind. Selbst als Jesus als historische Figur beschrieben wird, heißt es, er wurde Fleisch. Das bedeutet nicht, dass er böse wurde.
Sondern er hat sich physisch limitiert.
Ja, er konnte müde werden, er konnte nur an einem Ort gleichzeitig sein. Fleisch zu sein bedeutet also, verwundbar und endlich zu sein.
Okay, das leuchtet ein. Wir haben also diese völlig intakte Hardware, aber das Betriebssystem hat eine massive Schwachstelle. Wenn wir das nun wissen, ist die absolut logischste Reaktion doch, ein extrem strenges Regelwerk zu installieren.
Eine Art Firewall für die Seele,
Genau. Wenn meine Software fehlerhaft ist, brauche ich Regeln, die jeden falschen Prozess blockieren. Im antiken Kontext wäre das dann das Gesetz, also die Tora. Warum funktioniert dieser externe Patch nicht?
Weil ein externes Regelwerk das innere System einfach nicht umschreiben kann. Paulus nutzt in Römer 7 eine geniale juristische Analogie, um das zu erklären. Er bringt das Beispiel einer Witwe.
Okay, wie funktioniert das?
Ähnlich wie im damaligen jüdischen Scheidungsrecht. Solange der Ehemann lebt, ist die Frau vertraglich zwingend an ihn gebunden. Die Regeln gelten absolut. Aber in dem Moment, in dem dieser Mann stirbt, wird sie von dieser Bindung befreit.
Der Tod annulliert also den Vertrag. Ein harter, aber klarer juristischer Fakt.
Richtig. Und Paulus überträgt diese Mechanik auf unsere Psychologie. Er sagt, Gläubige müssen dem Gesetz quasi sterben, um mit einer neuen Realität neu verheiratet zu werden. Das Gesetz fordert nur, es ändert aber nicht deine Natur.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Weil man sich in dieser absoluten Fixierung auf Regeln total verlieren kann, oder? Das kennen wir doch alle von Fitness-Apps.
Oh ja, das ewige Schritte zählen.
Genau. Du willst eigentlich gesünder werden. Aber nach 4 Wochen bist du nur noch besessen davon, ob deine Smartwatch exakt 10.000 Schritte anzeigt. Bei 9.950 bist du völlig frustriert.
Obwohl der gesundheitliche Effekt exakt derselbe ist.
Richtig. Du verlierst das eigentliche Ziel völlig aus den Augen, weil du nur noch das Gesetz der Uhr anbetest.
Und genau das passierte auch in der Antike. Dr. Kina zitiert da historische Beispiele von Rabbinern, die sich so dermaßen auf das Gesetz fixierten, dass sie anfingen, mikroskopische Details völlig zu überanalysieren.
Da gab's doch diese Sache mit dem doppelten Buchstaben, oder?
Ja, in Genesis 2. Das Wort für Formen wird dort ausnahmsweise mit einem doppelten J geschrieben. Anstatt das große Ganze der Schöpfung zu sehen, stritten die endlos darüber, ob dieser doppelte Buchstabe bedeutet, dass der Mensch mit 2 fundamentalen Trieben erschaffen wurde, einem Guten und einem Bösen.
Sie haben sich also in den Fußnoten der Fußnoten verlaufen.
Absolut. Dr. Kina erzählt dazu in der Vorlesung so einen kleinen Witz über jemanden, der nicht nur eine Zwangsstörung, also OCD, hat, sondern CDO.
CDO, was ist das?
Das ist OCD, aber weil die Person so extrem besessen von Struktur ist, müssen die Buchstaben zwingend alphabetisch geordnet sein. CDO.
Das ist großartig. Man ist so besessen von der Struktur, dass der eigentliche Sinn stirbt. Kina bringt dazu in seinen Notizen ja auch diese Analogie mit dem Satz, ich sah die Katze rennen.
Ah ja, die grammatikalische Analyse.
Ja. Stell dir vor, du erklärst jemandem diesen Satz. Und anstatt einfach auf die flitzende Katze zu zeigen, sagst du, also, wir haben hier ein Pronomen der ersten Person, gefolgt von einer Vergangenheitsform für okuläre Empfindung, danach ein Substantiv für ein kleines, vierbeiniges Säugetier und ein Verb für schnelle, bipedale Fortbewegung.
Und am Ende weiß niemand mehr, wie Katze eigentlich aussah.
Exakt. Du hast den Satz fachlich perfekt filetiert, aber das Bild ist völlig zerstört. Und das ist das Problem mit dem Gesetz, dem alten Bund. Es war nicht schlecht. Es war eine rhetorische Synkrysis, ein Vergleich zwischen gut und besser. Aber reines Analysieren von Regeln transformiert uns eben nicht.
Das Gesetz diagnostiziert das Problem, aber es heilt es nicht.
Gut, wenn also externe Regeln nicht funktionieren, was ist dann mit dem internen Ansatz? Die Antike war voll von brillanten Denkern. Wenn der Druck von außen versagt, versuchten die Philosophen dann, das durch pure Vernunft zu lösen?
Genau das war ihr Ansatz. Griechische Philosophen wie die Stoiker und auch jüdische Denker wie Philo glaubten fest daran, dass die Vernunft stark genug sei, um die Leidenschaften völlig auszulöschen.
Wie haben die sich das vorgestellt?
Philo nutzte da sehr zeittypische, also leider ziemlich vorurteilsbehaftete Bilder. Er nannte die Leidenschaften weiblich und die ordnende Vernunft männlich.
Okay, das lassen wir jetzt als historisches Artefakt mal so stehen.
Besser ist das. Ein anderes beliebtes Beispiel war Medea aus dem griechischen Drama.
Die ihre Kinder tötet, oder?
Richtig. In ihrem berühmten Monolog weiß sie rational ganz genau, dass das, was sie vorhat, völlig falsch ist. Aber sie tut es aus Leidenschaft dennoch. Für die antiken Denker war das der Beweis, die Vernunft muss wie ein Diktator über die Gefühle herrschen.
Also was bedeutet das alles? Sollten wir nach deren Ideal einfach emotionslose Roboter werden? Keine Freude, keine Spontanität, nur permanente Überwachung?
Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, wird klar, wie unpraktikabel das ist. Selbst die größten Stoiker sind an diesem unmenschlichen Standard krachend gescheitert. Dr. Kina teilt da eine fantastische Anekdote über Seneca.
Den berühmten römischen Philosophen? Was ist dem passiert?
Er befand sich auf einem Schiff und plötzlich zog ein gewaltiger Sturm auf. Und dieser große Stoiker, der immer absolute emotionale Gelassenheit predigte, verlor komplett die Nerven. Er erblasste und geriet in totale Panik.
Ach krass, das muss ihm hinterher unglaublich peinlich gewesen sein.
Das war es. Er musste sich irgendwie rechtfertigen und entwickelte dann die Theorie der Voremotionen. Er sagte, bevor der kognitive, rationale Teil des Gehirns überhaupt eingreifen kann, gibt es eine unwillkürliche Reaktion.
Warte mal, das ist ja Wahnsinn. Der Mann hat im Grunde, nur um sein Ego zu retten, die Mechanismen der modernen Neuropsychologie vorweggenommen.
Exakt das.
Wir wissen heute, dass die Amygdala bei Gefahr Alarm schlägt, lange bevor unser analytischer Frontalkortex überhaupt begreift, was los ist. Ein reiner Überlebensinstinkt.
Und Paulus verstand das offenbar. Wenn er von Leidenschaft oder Begehren spricht, dann meint er nicht diese natürlichen Instinkte wie Angst oder Hunger. Er meint das toxische Verlangen nach Dingen, die einem nicht gehören. Wie in den 10 Geboten.
Wir stecken also in einer echten Zwickmühle. Externe Regeln klappen nicht und interne stoische Willenskraft klappt auch nicht, weil wir biologisch gar nicht dafür gemacht sind. Das führt uns direkt in diese berühmte psychologische Krise in Römer 7.
Der berühmte Satz: Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will.
Ein Satz, den jeder fühlt, der schon mal eine Diät abgebrochen hat. Aber spricht Paulus da eigentlich über sich selbst?
Wahrscheinlich nicht. Er nutzt hier eine antike rhetorische Figur, die Prosopopöie oder Ekphrasis. Er schlüpft in die Rolle eines Menschen unter dem Gesetz oder von Israel selbst, das sich nur auf die eigene Willenskraft verlässt.
Er erfindet also eine Persona, um uns das Scheitern live vorzuführen.
Ganz genau. Und er macht das stilistisch so genial, indem er plötzlich ins historische Präsens wechselt. Er nutzt die Gegenwartsform, um die Spannung künstlich ins Unermessliche zu steigern.
Da schlägt dein Grammatikherz höher, was? Aber psychologisch gesehen beschreibt er hier genau das, was ich den Effekt des rosa Elefanten nenne.
Den rosa Elefanten?
Ja.
Das Gesetz macht uns eigentlich erst so richtig auf die Sünde aufmerksam. Wenn das Gesetz sagt, begehre nicht, dann ist das exakt so, als würde ich zu dir sagen, denk jetzt auf keinen Fall an einen riesigen rosa Elefanten.
Und zack, man hat ihn im Kopf.
Genau das passiert dann. Information allein schafft eben keine Gerechtigkeit. Erkennst du dich da vielleicht auch wieder als Zuhörer? Wie oft hat ein striktes Verbot, etwa bei einer strengen Diät, genau das Gegenteil in dir ausgelöst? Du denkst nur noch an den Schokokuchen.
Die Spannung in der Figur, die Paulus beschreibt, wird so unerträglich, dass sie am Ende völlig verzweifelt. Emma, da wechseln wir jetzt von Römer 7 zu Römer 8. Der Paradigmenwechsel.
Ja, die Befreiung kommt eben nicht durch noch mehr Regeln oder Mikromanagement, sondern durch den Geist. Paulus greift hier auf alte Propheten wie Jeremia und Ezechiel zurück.
Die davon sprachen, dass das Gesetz in die Herzen geschrieben wird. Richtig.
Exakt. Gott sandte seinen Sohn als Sündopfer, als Perihamatias. Der wesentliche Unterschied liegt in der Denkweise. Paulus unterscheidet zwischen der fleischlichen Denkweise, die zum Tod führt, also Leute, die nur für ihre Triebe und den heutigen Tag leben, deren Gott ihr Bauch ist.
Und der Denkweise des Geistes?
Genau. Die Leben und Frieden bringt.
Aber das wirft ja eine wichtige Frage auf. War diese Idee völlig neu damals?
Oh ja. Für seine Zeitgenossen, besonders Gruppen wie die Sadduzäer, war das unvorstellbar. Die glaubten nicht, dass der Geist Gottes in ihrer Zeit weit verbreitet und für jeden einfach so zugänglich sei.
Das war eher was für Propheten der Vergangenheit.
Richtig. Aber Paulus proklamiert hier etwas Revolutionäres, dass jeder einzelne Gläubige diese innere Transformation erleben kann. Es ist ein totaler Weggang vom Mikromanagement der eigenen Moral hin zu einer radikal neuen Identität.
Das ist wirklich ein eleganter Bogen. Lass uns das mal zusammenfassen. Wir haben also unsere intakte Hardware und unser fehlerhaftes Betriebssystem, das Fleisch, identifiziert.
Mhm.
Wir haben gesehen, warum externe Patches, also das Gesetz und reine Vernunft, die Philosophie, abstürzen. Sie funktionieren einfach wie der rosa Elefant. Sie fokussieren uns nur auf das Problem.
Und die wahre Lösung ist ein komplettes System-Upgrade von innen heraus. Der Geist informiert nicht nur, er transformiert.
Genau das. Und das bringt mich zu einem finalen, ziemlich provokanten Gedanken für dich, der uns gerade zuhört. Wenn wir heute sehen, dass reine Informationen und strenge Regeln uns nicht transformieren, wie viel von unserer modernen Self-Help- und Selbstoptimierungskultur ist dann eigentlich nur eine glänzende neue Version dieses alten Gesetzes?
Eine sehr gute Frage.
Wir tracken alles, verbieten uns Dinge, maßregeln uns. Vielleicht liegt die wahre Veränderung für dich heute ja gar nicht darin, deine Fehler noch härter zu managen. Vielleicht geht es darum, einfach mal loszulassen und einer völlig neuen Perspektive, einer ganz neuen Identität Raum zu geben. Denk mal in Ruhe drüber nach. Danke, dass du uns heute bei dieser Erkundung begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.